Hallo und herzlich willkommen zur 222. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem härtesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ihr kennt es, man hat so seinen Stammsupermarkt, den man immer wieder besucht. Und dann ist es doch ganz spannend, wenn man mal in einen anderen Supermarkt geht oder fährt. Ja, das ist immer wie so ein kleiner Urlaubstrip in eine neue Welt und so ist es uns letzte Woche passiert. Ich hatte ja 2 Tage frei und da haben meine Freund und ich gedacht, ja, jetzt fahren wir mal einkaufen und fahren 3 Straßen weiter zu einem Supermarkt, wo wir halt sonst nie sind. Und das war spannend, also insbesondere, weil wir waren früh am Morgen, also früh in Anführungszeichen, am Morgen da, wo wenig los war und das war doch sehr angenehm da. Insbesondere in dem einen Supermarkt, wir waren gleich in 2 verschiedenen, ja, wir haben es mal so richtig krachen lassen. Wir haben da festgestellt, dass die anscheinend ein, ich weiß nicht, Frühstücksbuffet oder sowas servieren. Auf jeden Fall hat es da sehr nach Essen gerochen und zwar so die leckere Art von Essen. Also das war sehr verführerisch, als man da durch den Supermarkt gegangen ist. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, so kommt man auch mal ein bisschen raus aus seinem alten Trott. Früher, wo wir gerade über alt sprechen, haben wir ja in einer Wohnung gewohnt, die direkt über einem Döner lag. Also das war sehr angenehm, man ist aus der Haustür rausgetreten und links war ein Döner, rechts war ein Rossmann und ein Haus weiter war ein Rewe. Also und auf der anderen Straßenseite war ein Aldi. Also innerhalb von einer Gehminute hatte man, wenn man so will, 2 Supermärkte, einen Drogeriemarkt und einen Döner und mein Hausarzt ganz nebenbei war auch noch direkt daneben. Das haben wir jetzt leider nicht mehr und was ich auch nicht mehr hatte, war ein Döner. Seit Ewigkeiten habe ich keinen Döner mehr gehabt. Seitdem wir hier in die neue Wohnung, neu in Anführungszeichen, wir leben hier immerhin ja auch schon seit 3 Jahren, gezogen sind, habe ich keinen Döner mehr mir gekauft. Und letzte Woche Urlaub habe ich gesagt, das ändern wir jetzt mal. Auch wenn ich jetzt nicht mehr einfach so quasi mich einmal umdrehen muss in der Haustür, sondern Latte 400 Meter laufen muss, um einen Döner zu bekommen, habe ich gedacht, das wage ich doch jetzt mal. Bin überrascht über die Preise, die mittlerweile für so einen Döner aufgerufen werden. Ich glaube, 7 € habe ich für einen großen Döner bezahlt. Und ja, als ich den Laden gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das wird jetzt hier so ein, ja, ich sag mal, Mittelklasse-Döner. Aber ganz ehrlich, der war anständig. Also jetzt auch nicht der großartigste Döner, den man jemals gegessen hat, aber der war ganz gut. Also da kann ich durchaus öfter mal hingehen und mir dann für 7 € den großen Döner holen. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich hatte an dem Tag nichts gegessen und die 7 € waren dann gut investiert, aber ich hätte auch den Jumbo-Döner, ich glaube, der hat 9 € oder so gekostet, nehmen können. Ich hatte echt noch ein bisschen Hunger danach, aber ja, bin ja auch ein dicker Typ und wie gesagt, nichts gegessen an dem Tag. Aber Döner, das kann ich empfehlen. Das war ja eine gute Sache, hat mich sehr gefreut und wie gesagt, war überraschend lecker. Also fand ich sehr, sehr gut. Sehr gut geworden ist auch die 2. Ausgabe von meinem Buch. Das ist jetzt als Hardcover-Testdruck erschienen, beziehungsweise bei mir eingetroffen, sagen wir es so. Denn erscheinen wird es erst am 2.9. Ja, und das sieht wirklich sehr, sehr imposant aus. Ist leider ja auch deutlich teurer, muss man auch sagen. 10 € teurer als das Paperback. Aber lohnt sich. Also, Sönke hat es schon gesagt, der Trend geht ja zum Zweitbuch. Einmal für die Notizen das Paperback und einmal für den Schrank das Hardcover. Das solltet ihr machen. Wie gesagt, ab 2.9. dann verfügbar. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon 1 oder 2 Exemplare bestellen kann, dass ich die auch hier habe. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Es muss noch ein bisschen was gemacht werden und das ist tatsächlich so ein bisschen doof, denn das Cover ist so ein klein wenig anders, also von der Größe her anders als mit der Paperback-Version. Die Seitenzahl sind die Seitengrößen sind identisch, aber das Cover ist ein klein wenig größer, weil das ja so ein bisschen übersteht. Dementsprechend sind die ganzen Proportionen anders gewesen. Das ist in der Vorschau, ja, sagen wir so, halbwegs erkennbar gewesen, die BOD da anbietet. Und das habe ich dann korrigiert, war fast richtig. Also eine Kleinigkeit muss ich noch ändern. Das Problem ist halt, ich habe jetzt keinen weiteren Versuch. Ich ändere das jetzt und dann muss ich hoffen, dass das in Ordnung ist. Deswegen hoffe ich, das klappt. Sind wirklich nur Kleinigkeiten. Also einmal steht der Text ein bisschen zu weit rechts. Und bei einer Sache ist es tatsächlich eine optische Illusion. Direkt auf dem Cover, da steht einmal das Wort die echten American Footballer und darunter habe ich dann geschrieben 2. Ausgabe. Und die sind untereinander. Aber es sieht so aus dadurch, dass einmal Football R, das R am Ende sieht kleiner aus als das E, welches direkt darunter ist. Und dadurch sieht das E aus, als wenn es falsch stehen würde. Dem ist nicht so. Und so hatte ich jetzt die schwierige Entscheidung zu treffen, mache ich das, ich sag mal, designtechnisch richtig. Also lasse ich es einfach so, wie es ist, oder mache ich es optisch richtig und setze halt das 2. Ausgabe so ein Mini-Tick, einen halben Millimeter oder so nach links, damit es optisch identisch ist mit dem da überliegenden. Ich habe mich jetzt für das optisch identische entschieden. Hat auch ein bisschen das Risiko, weil das man muss das halt per Hand machen, dass ich mich da jetzt vertippt habe und das Ganze jetzt irgendwie 2 mm falsch ist. Aber es sieht, in der Vorlage sieht es richtig aus. Und wenn ihr es in der Hand haltet, erfahrt ihr dann, ob ich mich da verklickt habe oder nicht. Hoffentlich nicht verklickt, habe ich mich bei den Neuigkeiten, die ich gefunden habe, die es in der letzten Woche im Kicker- und Panther-Universum gab. Da gucken wir doch jetzt mal schnell rein. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da haben die San Antonio Brahmas aus der UFL ihren Kicker entlassen. Und das ist der Ryan Santoso, den wir ja auch aus der NFL schon kennen. Das ist normalerweise dann ein Zeichen dafür, dass der eventuell darum gebeten hat, um halt Chancen in der NFL nutzen zu können. NFL schon spielen tut Mitch Wischnowski. Und zwar ist das ein Panther bei den San Francisco 49ers. Der hat sich am Knie verletzt. Und deswegen war da schon klar, dass er nicht am ersten Preseason-Spiel teilnehmen wird. So rum. Und ein neuer Panther soll da gesigned werden. Und dementsprechend hatten am nächsten Tag die San Francisco 49ers einige Panther zum Workout da. Nämlich unter anderem Jack Browning und auch Presley Harvin, den dritten, den wir ja noch von den Pittsburgh Steelers kennen. Dann haben die Green Bay Packers mal wieder einen dritten Kicker ins Camp geholt, nämlich Alex Hale. Das war mein Kicker Nummer 10 in dieser Rookie-Klasse. Der hat bei Oklahoma State Go Cowboys gespielt. Und ja, der war insgesamt Teil einer Workout-Gruppe, die ich in der letzten Woche schon erwähnt hatte. Deswegen fällt mir jetzt nicht mehr ein, wer da noch so dabei war. Aber Alex Hale war auch doch. Alex Schmidt war dabei, das erinnere ich mich noch. Und Matt McCrane, glaube ich, war. Matt Amendola, der war auch da. Ja, und Alex Hill wusste man nicht, dass der Teil dieser Gruppe war, aber es ist derjenige, der es dann geworden ist. Ja, dann haben die Cincinnati Bengals Panther Austin McNamara entlassen und haben jetzt noch Brad Robbins und Ryan Rico auf dem Roster. Die Falcons haben ihren Panther Ryan Sanborn wieder geholt. Den hatten sie ja vor einer Woche entlassen. Jetzt ist er wieder da und ja, schlägt sich anscheinend gar nicht so schlecht da im Camp, was man so bisher hört. Und die Cleveland Browns haben noch einen Longsnapper geholt nach einem Workout, bei dem Antonio Ortiz und Matt Overton sowie Rex Sunahara zu Gast waren, hat man eben jenen Rex Sunahara unter Vertrag genommen. Am Donnerstag gab es ein Workout bei den Washington Commanders, nämlich ein Panther war da. Paxton Brooks, der hat in der UFL auch gespielt, früher Tennessee Panther, Tennessee Volunteers im College. Ja, wurde allerdings bisher noch nicht gesigned, im Gegensatz zu Presley Harvin, den dritten, der ist, hat nämlich am Freitag dann den Vertrag bekommen bei den San Francisco 49ers. Der hat da dann also gespielt im ersten Preseason-Spiel. Am Sonntag haben die Baltimore Ravens einen Panther unter Vertrag genommen, sowie einen Longsnapper, einmal Jack Browning. Das ist ein ganz typische Ravens-Signing, Browning ja als Kicker und Panther aktiv gewesen im College bei San Diego State. Und kann ich mir gut vorstellen, dass die sich den sehr genau angucken werden, um den vielleicht nachher auf den Practice Squad zu parken. Denn der kann halt Entlastung sowohl für Tucker als auch für John Stout bringen. Und man hat auch einen Longsnapper geholt, nämlich Renton Plattner. Das ist ein Rookie, der jetzt also da auch im Camp nochmal zeigen kann, was er so drauf hat. Leider nicht mehr zeigen kann, was er drauf hat, kann Harrison Meeves, der Thicker-Kicker von den Missouri Tigers, ist nicht mehr bei den Carolina Panthers. Der ist da entlassen worden, nachdem er ein anständiges erstes Preseason-Spiel hatte. Aber ja, da hat man wohl gesagt, nee, wir brauchen den Rosterplatz. Harrison, du musst leider gehen, aber hat vielleicht genug Gamefilm gesammelt, damit sich da ein anderes Team für ihn interessieren wird. Kurze Nachrichten dann über einige Trainingscamp-Battles bei den New England Patriots, da geht es ja hauptsächlich um den Kicker, nämlich Chad Ryland gegen Joey Sly. Und die liegen beide relativ, ja, gut, schlecht, einigermaßen solide im Duell. Ryland bisher 28 von 33 und Joey Sly 27 von 33. Ich persönlich wurde gefragt, auf wen ich tippe. Ich persönlich würde sagen, Joey Sly eher als Chad Ryland. Ich glaube, da seine miserable Saison im letzten Jahr hängt ihm da doch so ein bisschen dran. Auf der anderen Seite, man hat immerhin ja einen Viertrunden-Pick für ihn investiert. Eine Sache, die ich bis heute nicht ganz verstehen kann. Den hätte man auch locker in der sechsten Runde kriegen können. Aber ja, das muss ich ja dann vielleicht auch investieren. Deswegen vielleicht hat er da ein bisschen Boni. Und im Moment ist er halt auch noch ein Treffer weiter vorne. Die Kollegen von Pantherlytics haben sich dann mal die Updates bei den Panthern angeguckt. Wer ist da im Moment vorne? Und sie sagen, in Cincinnati ist Brad Robbins zurzeit knapp vor Ryan Rico. In New Orleans sagen sie, ja, ist egal, wen ihr nehmt. Wir können es euch im Moment nicht sagen. Lou Hadley gegen Matt Hayball, also das australische Duell, das steht quasi unentschieden. In Minnesota ist Ryan Wright deutlich vor Thas Vernon. Und in Chicago sagen sie, ist nicht ganz so überraschend, Troy Taylor ganz klar vor Cordis Waitman. Und man hat dann noch am Sonntag ein Retirement bekannt gegeben, nämlich Longsnapper Carson Tinker, der unter anderem bei den Rams mal war. Er hat hängt seine Footballschuhe an den Nagel. Ja, und dann dachte ich, passiert nicht mehr so viel, aber am gestrigen Tag lief doch noch ein bisschen was. Zum einen haben die Tampa Bay Buccaneers einen zweiten Panther ins Camp geholt mit Nolan Cooney. Der war zum Workout da mit Matt Haag und Austin McNamara, konnte sich da dann durchsetzen. Cooney kennen wir aus der NFL, hat da für die Arizona Cardinals gespielt. Dann hatten wir ein Longsnapper-Workout bei den Pittsburgh Steelers. Gleich drei waren da. Antonio Ortiz, Jake McQuaid und Alex Matheson waren zu Gast. Da haben wir noch keine Nachricht, ob da einer unter Vertrag genommen wurde. Und nicht mehr unter Vertrag genommen oder nicht mehr unter Vertrag ist Rex Sunahara bei den Cleveland Browns. Hat im ersten Preseason-Spiel auf dem Feld gestanden. Aber jetzt brauchte man den Rosterplatz anscheinend wieder. Und ja, ist da jetzt entlassen worden. Ja, und das bringt uns auch schon zur NFL Preseason Woche 1. Da ist ja ein bisschen was passiert. Ich gehe da jetzt nicht in aller Ausführlichkeit ein, aber ein, zwei Sachen muss ich doch kurz erwähnen. Ja, wir hatten einige Game-Winning Field Goals, unter anderem natürlich das grandiose 37-Yard-Field Goal von Charlie Smith für die New Orleans Saints. Das freut mich natürlich ganz besonders, denn für das Buch hat mich ja Tyke Leader etwas unterstützt, hat mir da ein paar Sachen erklärt. Und ja, Charlie Smith ist ja einer der Schützlinge von Tyke Leader, Leader Kicking in Irland. Und ja, so freut habe ich ja quasi persönliche Connections, nicht wirklich. Aber das freut mich sehr, dass das geklappt hat. Es war sein erstes Footballspiel, es war sein erster Kick, den er jemals gemacht hat. Charlie Smith trifft aus 37 Yards zum Sieg für die New Orleans Saints. Falls es hier heute ein bisschen anders klingt als sonst, meine Frau hat gesagt, ich soll das anmerken. Wir haben heute Fenster auf und auch Türen auf, weil es unglaublich warm ist hier in Schleswig-Holstein. Ich gucke mal kurz, 29 Grad gerade draußen und das ist bei uns halt, ja, was für andere 42 Grad ist. Also sehr, sehr warm hier, deswegen habe ich da die Fenster offen gelassen und gerade ist so ein relativ lautes Motorrad vorbeigefahren. Falls ihr das gehört habt, ich bitte es zu entschuldigen. In der nächsten Zeit wird die Soundqualität dann wieder besser werden. Ja, Game-Winning-Field-Goals gab es auch von Will Reichert, dem Rookie bei den Minnesota Vikings, und von Jake Elliott nach einem Doink, den er vorher hatte für die Philadelphia Eagles. Also ja, in der zweiten Jake Elliott lässt sich sowas nicht zweimal entgehen. Wir hatten lange Field-Goals, unter anderem 56 Yard ohne Probleme von Greg Zuerlein für die Jets und ein 58 Yard Field-Goal von Cameron Dicker von den Chargers, wo ich immer noch kurz davor bin, immer San Diego zu sagen, dass geht, glaube ich, nicht mehr aus meinem Kopf raus. Von den Los Angeles Chargers. Das wäre ein Career Best gewesen, aber ist jetzt ja leider die Preseason gewesen. Es hätte auch ein 62-Yard-Field Goal geben können von Cam Little, dem Rookie-Kicker der Jacksonville Jaguars, aber leider sein Kick links vorbeigegangen, hatte aber die Distanz. Also da wissen wir dann schon, die Range hat Cam Little, auch wenn man das bei dem Namen vielleicht gar nicht so denken würde. Ja, und Cam Little hat natürlich auch für den Spielzug am Wochenende gesorgt, der am meisten Diskussion hervorgerufen hat. Was ist passiert? Es gab ein Kickoff für die Jacksonville Jaguars im Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Und ihr wisst, es gibt jetzt den neuen Kickoff. Die Dynamic Kickoff Rules sind aktiv in der NFL. Das Ganze natürlich beschrieben in meinem neuen Buch. Dadurch unter anderem sind es 16 Seiten mehr geworden. Also ihr bekommt natürlich nicht nur ein schickes Cover, Hardcover, dann ihr bekommt dann auch ein bisschen mehr Content. Das ist ja immer sehr, sehr wichtig, das da zu liefern. Ja, und bei diesem Kickoff ist Folgendes passiert. Der Ball ist in die End Zone gegangen, ist da aufgesprungen, ist dann nach vorne gegangen. Die beiden Returner der Chiefs, einer war Mecole Hardman, der andere, den Namen habe ich leider vergessen. Ich habe es gelesen, aber ich werde gleich was noch dazu erzählen. Der hat den Ball einfach liegen lassen. Mecole Hardman hat sich dann aber erinnert, nee, warte mal, die Regeln sind jetzt anders. Dieser Ball lebt. Das ist nicht mehr so wie früher, dass sobald er in die Endzone geht, der Ball tot ist und es gibt einen Touchback. Nee, der Ball lebt. Ich muss den sichern. Der Ball war mittlerweile rausgesprungen aus der Endzone an die 1-Yard-Linie. Da hat Hardman den Ball berührt, während er in der Endzone kniete und hat den Ball dann zu sich herangezogen. Die Schiedsrichter haben abgepfiffen, auf zunächst Touchback entschieden und erst nachdem der Replay-Official und vor allem die Seitenlinie der Jacksonville Jaguars mit Headcoach Doug Peterson da ganz klar gesagt haben, Jungs, das müsst ihr euch mal angucken, das ist kein Touchback, das ist ein Safety, hat man entschieden, ja, so ist es, das ist ein Safety. Was genau da dann passiert ist, ist relativ kompliziert, es ist auch nicht ganz so, wie ich das erklärt habe, denn es ist tatsächlich nicht so, dass der Spielzug erst in dem Moment vorbei war, als Mecole Hardman den Ball an sich herangezogen hat und da war der Ball halt in der Endzone, das ist nicht ganz unrichtig, aber in dem Fall sehr wichtig war, dass das halt kein Kick mehr war. In dem Moment, wo Mecole Hardman den Ball berührt hat und damit Kontrolle erlangt hat über den Ball, ist der Kick zu Ende gewesen. An diesem Punkt war der Ball an der 1-Yard-Linie. Da beginnt also jetzt quasi ein neuer Spielzug und Mecole Hardman nimmt dann den Ball, zieht den an sich heran. Der Ball hat also nicht durch den Kick die Goal-Line überquert oder zurück überquert. Dann wäre es wieder ein Touchback gewesen. Also wenn er da einfach gelegen hätte und der Ball wäre zurückgerollt in die Endzone und ja, er hätte ihn vorher nicht berührt, dann wäre das ein Touchback gewesen. Aber so ist der Ball nur in die Endzone zurückgekehrt, weil der sogenannte Impetus, also der Drall, der Effekt, der fällt jetzt ein deutsches Wort dafür nicht ein. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Der Auslöser dafür, dass der Ball zurück in die Endzone ging, das war die Aktion von Mecole Hardman. Er ist also dafür verantwortlich, dass dieser Ball jetzt in der Endzone ist. Er hat sich aber da gerade aufgegeben. Sprich, der Ball ist in der Endzone, er hat sich aufgegeben, der Spielzug ist tot. Das ist dann ein Safety. Wichtig zu wissen ist, dass der Ball halt nicht automatisch tot ist, sobald er über die Endzone geht. Anders bei einem Punt beispielsweise, da ist er dann tot. Aber bei einem Kick, Free Kick, ist er noch am Leben. Wichtig zu wissen. Ich musste ehrlich eingestehen, als ich den Spiel das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gesagt, müsste doch eigentlich ein First Down an der 1-Yard-Linie gehen. Aber ja, man hat es dann richtig erklärt. Ja, es sei denn, man korrigiert nochmal die Regeln. Die guten Freunde von footballzebras.com, alles Schiedsrichter, die meist auf College-Level gearbeitet haben, die haben sich das auch angeguckt gehabt und hatten am Anfang auch initial gesagt, ja, nee, wir glauben auch, das ist an der 1-Yard-Linie, haben sich dann aber ja, das Ganze nochmal etwas genauer angeguckt und auch mit Officials gesprochen und kommen dann zur Schlussfolgerung, doch, das war richtig entschieden, was da gemacht wurde. Sie haben das Ganze in einem längeren Artikel aufgeführt, den ich euch natürlich in den Shownotes verlinke. Wer sich also dafür mehr interessiert und jetzt meine Folgerung mit Impetus und so nicht ganz folgen konnte, das einmal durchlesen, dann seid ihr da sehr, sehr viel schlauer. Ja, ich wollte dann noch ganz kurz auf die Panther-Duelle eingehen, denn mir ist eine Sache durch die Lappen gegangen, nämlich bei den Tennessee Titans, dass da Ty Zentner noch im Camp ist. Das habe ich tatsächlich komplett übersehen. Das war nicht in meiner Liste drin. Deswegen wollte ich euch da einmal ganz kurz auf den Update-Stand bringen, wer da noch wo ist. Wir hatten gerade ja schon ein paar Duelle erzählt, wie es da stehen sollte. Also wir haben bei den Bengals Brad Robbins gegen Ryan Rico. Wir haben jetzt neu bei den Ravens John Stout gegen Jack Browning, der gleichzeitig auch noch Kicker ist. Ryan Stonehouse, Ty Zentner bei den Tennessee Titans. Bei den Denver Broncos haben wir Riley Dixon und Trenton Gill. Bei den Bears haben wir Torrey Taylor gegen Corliss Waitman. Waitman, ein Linksfüßer aus Belgien. Ryan Wright gegen Seth Vernon bei den Minnesota Vikings. Jetzt neu, Jay Kamada gegen Nolan Cooney bei den Tampa Bay Buccaneers. Bradley Pinion gegen Ryan Sanborn bei den Atlanta Falcons. Lou Hadley gegen Matthew Hayball, das australische Duell bei den New Orleans Saints. Hayball dabei auch noch ein Linksfüßer. Und ja, mit Wisnowski gegen Presley Harvin, den dritten bei den San Francisco 49ers. Natürlich da ein bisschen verletzungsmäßig der Vorteil bei Presley Harvin im Moment. Aber Sei mir ehrlich, wenn Mitch da wieder fit ist, dann wird er die Sache relativ einfach, denke ich mal, übernehmen. Also das als Update für alle Sachen bei den Panther-Duellen, denn ich hatte ja die Kicker-Duelle vor, ich glaube, 3 Wochen erwähnt. Jetzt Panther-Duelle, das sollte doch auch mal erwähnt werden. Statistiken für die Preseason führe ich jetzt nicht weiter aus. Das da, ja, ist nicht ganz so einfach, weil ich bekomme dafür keine computerlesbaren, die ich einfach auswerten kann. Deswegen war ich da jetzt zu faul zu, das nochmal getrennt aufzuarbeiten. Jetzt ab nächste Woche gibt es dann auch Free TV. Die ersten Spiele bei RTL Nitro, glaube ich, am Samstag sogar 2 hintereinander. Also wer da Lust hat, kann da dann mal reinschauen. Reinschauen könnt ihr auch in die European League of Football. Ob sich das lohnt, ist immer eine ganz andere Sache. Aber am Wochenende gab es zumindest mal richtig spannende Spiele. Wenn auch nicht so viele, aber ein paar. Und ja, wie da die Zahlen waren, das hören wir doch jetzt mal. Ja, die Zahlen waren, ich sag mal, nicht ganz so toll, aber immer noch besser als der Saisonschnitt. Was Field Goals zumindest angeht, dann hat man da 13 Field Goals probiert, 8 waren erfolgreich. Das ist eine Trefferquote von 61,5%. Die Quote in der Saison ist da 1% schlechter, 60,5% insgesamt. Wir hatten auch lange Field Goals. Ryan Rimmler hat mittlerweile ja nicht die Führung übernommen, aber die geteilte Führung zusammen mit Sebastian van Santen mit einem 53-Yarder und auch Jonas Schenderlein hat einen 46-Yarder gekickt. Also das ist sehr gut. Auch die Trefferquote bei den Extrapunkten war dieses Mal ganz hervorragend. Die beste, die wir in dieser Saison bisher hatten. 54 wurden probiert, 48 waren erfolgreich. Trefferquote knapp 89% und das bringt unsere Season Average hoch auf 79,0%. Also das ist doch schon mal ganz ordentlich. Wenn wir gucken, im letzten Jahr waren wir bei 72%. Also das ist doch schon eine gute Steigerung. Hoffentlich dann in den letzten Wochen, dass sich das so beibehält und hoffentlich auch ein paar mehr spannendere Spiele. Leider, Friend of the Show, Lenny Krieg ja gescheitert im letzten Spielzug gegen die Tyrol Raiders. Sollte er ein langes Field Goal probieren. Ja, bin ich mit dem Play-Calling, was man da vorher hatte, nicht so ganz einig gewesen. Da hätte man ihm das Leben auch deutlich leichter machen können und ich sag mal 10, 15 Yards ohne größere Probleme machen können und ihn dann erst aufs Feld schicken können und ihn nicht da in eine Lage bringen müssen, wo er ein 55 Yard Field Goal probieren müsste, welches dann geblockt wurde, wo er halt auch nicht ganz so viel für kann. Aber ja, sehr schade. Aber ansonsten sieht es ja ganz gut aus für Stuttgart. Das war die erste Saison-Niederlage. Ja, gucken wir doch mal rein, was die der deutschen Kollegen gemacht haben in der German Football League. Ja, herzlichen Glückwunsch da an Friend of the Show, Florian Finke. Der hat nämlich seinen 500. Punkt in der German Football League erzielt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und insgesamt lief es super an diesem Wochenende. Es wurden 8 Field Goals probiert und der einzige Fehlschuss kam leider vom Kieler Kicker Corbin AJ Freeman. 7 waren also erfolgreich, Trefferquote 87,5%. Und damit springen wir hoch in der Statistik auf, in der Saisonstatistik auf knapp 57%. Das ist immer noch nicht besonders gut, aber schön, dass es da diese Woche zumindest mal aufwärts ging. Inklusive einem Game-Winning-Field-Goal aus 36 Yards traf Max Mitaj von den Munich Cowboys zum Sieg gegen die, ich glaube, Schwäbisch Hall, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gewonnen haben. Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch da an die Munich Cowboys. Ich sehe gerade in meinen Statistiken, fehlt ein Spiel, das die Statistiken der Berlin Rebels, deren Spiel liegt leider noch nicht vor, während ich hier gerade aufnehme. Das werde ich dann später hoffentlich nochmal korrigieren. Auch bei den Extrapunkten fast perfekt, ein einziger daneben gegangen, 19 von 20, 95% Trefferquote. Insgesamt springt man damit hoch auf, nicht ganz 90%, 89,1% für die Saison. Das ist doch ganz okay, aber auch immer dran denken, das ist ein College-Football-Extrapunkt. Und ich guck mal, in der letzten Saison, ja fast exakt gleich. In der letzten Saison waren wir bei 89,5%, irgendwann sind wir bei 89,1%. Da hat sich also tatsächlich nicht so viel getan. Und das war sie auch schon, die 222. Schnapszahl-Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ja, ich war gerade als Reisehelfer tätig für einen treuen Zuhörer und guten Freund, der demnächst in die USA fliegt, an die Westküste und mir dabei nochmal gesagt hat, dass er ja mal ein Field Goal erzielt hat im SoFi Stadium auf dem Super Bowl Rasen. Und ich soll nicht erwähnen, dass ihm dabei sein Schuh kaputt gegangen ist. Das bleibt also hier vollkommen unter uns. Aber das soll erzählt werden, dass ja auch Zuhörer dieser Sendung ab und zu wirklich sportlich aktiv sind und richtige, gute Sachen machen und viel Goals kicken in NFL-Stadien. Ich weiß nicht, also er kann mir natürlich auch viel erzählen. Also es gibt keinen Bildbeweis, dass das wirklich gut war. Aber ich möchte es erwähnt haben, falls ihr auch lustige Geschichten habt, die ihr mal auf NFL-Feldern oder anderen Football-Feldern erlebt hat, dann sagt mir das doch. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.